Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 22. März 2024. Wir haben den Frühlingsbeginn gut hinter uns gebracht und bei uns ist es dennoch ein bisschen arg kalt. Guten Morgen, Herr Popp.
Ja, guten Morgen. Ja, ich glaube, Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben minus 2 Grad, es ist wieder kühler geworden. Und nach Weihnachten ist ja immer vor Weihnachten und das kommt einem gerade so vor. Wir haben, wie gesagt, 2 Grad minus. Es ist eine sehr klare Luft. Das ist übrigens immer sehr schön. Man hat einen unglaublichen Weitblick. Aber es sind Wolken am Himmel und heute Nachmittag wird sonnig werden, aber die Temperatur wird bleiben. Ist eigentlich ein schöner Tag, aber eben doch ein bisschen frisch.
Dennoch changiert der See auch heute.
Ja, er changiert und zwar mit Schaumwellen ein bisschen, denn es ist relativ windig draußen. Grau, Silber mit Schaumwellen.
Es gibt Silbersee-Fans, die wollen zu ihrem Recht kommen. Jeden Podcast, lieber Andreas.
Du hast ja völlig recht und deshalb ist es ganz wichtig. Heute ist kein Türkis drin. Es hat wirklich ganz unterschiedliche Farben. Mal tiefblau, dann Türkis, dann silbergrau. Und momentan ist es wirklich ein bisschen kühl wirkend silbergrau, wie gesagt, mit Schaumkronen.
Sehr schön. Also schöner kann man es nicht machen. Ich danke dir für diese Ausführung. Ihr merkt, wir schwurbeln hier vor uns hin. Warum? Weil wir eigentlich gar keine Lust haben, anzufangen mit einer solchen Meldung. Aber es gibt diese Meldung nun einmal. Es ist eine Nachricht heute wie Donnerhall gewesen. Russland hat in einem heute veröffentlichten Interview, also das wurde mit dem Pressesprecher des russischen Präsidenten, mit Herrn Dmitri Peskow geführt. Und der hat verlauten lassen im Namen des Landes, dass sich Russland jetzt im Kriegszustand befindet. Ja, also wir werden natürlich im Einzelnen gleich darüber reden, was das bedeutet. Herr Peskow hat die Bürger des Landes aufgefordert, sie müssten dies verstehen. Also die entschuldigen sich bei den Menschen im Land indirekt und er forderte die russische Bevölkerung auf, sich innerlich zu mobilisieren. Andreas, der Westen spricht ja schon seit langem von einem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber aus Russland hieß es, wurde das Ganze ja immer anders bezeichnet.
Naja, irgendwann muss ja irgendwann mal dieses Fass überlaufen. Und wenn ich jetzt gesehen habe, dass wir gerade aktuell diese dramatische Angriffsaffäre der obersten Generalität Deutschlands auf russische Zivilziele, wie zum Beispiel die Kertschbrücke an der Insel Krim, geplant haben. Interessanterweise machen da die Massenmedien ja eine Abhörkrise von. Also der eigentliche Skandal ist nicht, dass Deutschland oder mit Hilfe deutscher Militärexperten russische Privatziele angegriffen werden sollen, sondern dass es abgehört wurde. Also das ist die Situation. Aber kommen wir zu deiner Frage. Mehr als 2 Jahre nach dem Beginn der von Russland aus definierten Militäroperation, das ist ein ganz wichtiger Begriff, in der Ukraine, hat der Kreml aber jetzt eingeräumt, dass sich Russland im Kriegszustand mit der Ukraine befindet. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, um sich das klarzumachen, weil viele sagen, ja, wir sind doch eigentlich schon im Krieg. Vorsicht. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der sagte in einem aktuellen Interview mit einer russischen Wochenzeitung wörtlich, das hat übrigens die Berliner Zeitung auch veröffentlicht, da sagte er wörtlich, wir befinden uns im Kriegszustand. Ja, das hat als militärische Spezialoperation begonnen. Aber seit der kollektive Westen auf Seiten der Ukraine beteiligt ist, also man sieht quasi den Westen als kriegsbeteiligt an, ist es für uns ein Krieg geworden? Diese Aussagen halte ich aus Sicht des Westens wirklich für katastrophal, auch wenn es zu erwarten war.
Was aber kann faktisch das alles hier bedeuten? Der Westen spricht ja schon lange von einem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Naja, also ich sehe hier schon einen entscheidenden Punkt. Kaum jemand fragt hier bei uns in den westlichen Medien, wie Russland es einordnet, was gerade passiert. Wir hören immer wieder die westlichen Medien und Organisationen, wie sie es sehen, als ob das allein entscheidend wäre. Bisher hat Russland argumentiert, dass die Verträge von Minsk zum Schutz der russischen Bürger im Osten der Ukraine von Kiew, und das ist entscheidend, dramatisch gebrochen wurden und man sich aus russischer Seite gezwungen sah, die eigenen Bürger dort vor weiteren Terrorakten zu schützen. Es geht nicht um eine Bewertung, sondern um eine Aussage, was Russland dazu sagt. Und dabei kam gleichzeitig die Frage natürlich auf, warum nicht auch Deutschland, England und Frankreich ebenfalls den russischen militärischen Vorgang mit unterstützten. Das war die russische Sicht, denn man hat gegen die Verträge von Minsk verstoßen und damit ging man natürlich davon aus, dass Deutschland, England und Frankreich Russland unterstützt zum Schutz der ostukrainischen Gebiete. Das ist ja eine Sichtweise, die wir im Westen überhaupt nicht kennen. So zumindest war es aus russischer Sicht. Im Nachhinein aber, und das war das Entscheidende, haben sich der ehemalige englische Präsident Johnson, wie heißt er, nicht Präsident, heißt Präsident, ne? Premier Johnson, dann Frau Merkel und dann eben halt der französische Präsident damals Hollande geoutet, dass sie Russland hinters Licht geführt hatten, also betrogen hatten und den Vertrag von Minsk, der übrigens völkerrechtlich gültig gewesen war, überhaupt nicht ernst gemeint hatten, sondern damit nur einen Zeitvorsprung zur Aufrüstung der Ukraine geplant hatten. Und aus Sicht der Russischen Föderation ist das natürlich ein Völkerrechtsbruch und so auch interpretiert worden.
Aus der Perspektive des Kreml bedeutet ja die Formulierung militärische Spezialoperation, dass die Auseinandersetzung in den vergangenen gut 2 Jahren unterhalb der völkerrechtlichen Schwelle zum Krieg geführt wurde. Es gab ja zu keiner Zeit, ich sag's nochmal, eine russische Kriegserklärung an die Adresse der Kiewer Regierung. Es wurde zwar mal der Begriff Krieg benutzt, aber eher in Richtung westliches Europa hier und auch gegen diese Aufrüstungspläne.
Naja, die Nutzung des Wortes Krieg ist ja noch keine Kriegserklärung, auch das ist wichtig. Und ich glaube, dass es auch extrem wichtig ist, diesen Zusammenhang hier genau zu differenzieren. In Russland war bisher übrigens die Verwendung des Wortes Krieg mit Blick auf den Ukraine-Feldzug der russischen Armee offiziell unter Strafe gestellt. Man durfte das nicht sagen. Das ist interessant. In den letzten Monaten hat dann aber auch der Staatspräsident Putin natürlich wiederholt den Begriff Krieg genutzt.
Was glaubst du denn? Wie könnte sich jetzt diese veränderte russische Einordnung, wir haben ja jetzt einen Sinneswandel vollzogen, konkret auf die Ukraine auswirken? Wir hatten ja in der kürzeren Vergangenheit gesehen, dass die Ukraine Drohnen und Raketen auf russische Infrastruktur abgefeuert hat. Dann die Diskussion um NATO-Soldaten, die in der Ukraine gegen Russland offenbar auch schon eingesetzt wurden oder offiziell werden sollen.
Naja, man hat es ja in diesem geleakten Gespräch unter diesen deutschen Generälen ja herausbekommen, dass da offenbar die Leute schon da sind, in Zivil. Das heißt, es wurde offen dargestellt. Wie gesagt, man hat dann ja aus westlicher Seite nur einen Abhörskandal davon gemacht. Und die Dinge, die besprochen wurden, sind in den Hintergrund getreten. Ist auch mal interessant, wie die Medien sich das so zurechtdrehen. Ich sehe es so, dass Russland ziemlich lange verhältnismäßig stillgehalten hat. So, wie gesagt, das ist natürlich nur meine spezielle Meinung, nur meine Meinung. Man kann hier ganz stringent die historischen Entwicklungen übrigens nachrecherchieren. Das, was ich übrigens ständig auch mache bzw. versuche. Ich habe jetzt das Gefühl, dass das Fass nun wieder einmal zum Überlaufen gebracht wurde. Denken wir an 90.000 Westsoldaten, NATO-Soldaten an der Ostflanke, direkt an der russischen Grenze, die sich dort im Rahmen eines sogenannten Manövers befinden. Dann westliche Bomben auf russische Städte und Raffinerien, die wir in den letzten Wochen gemeldet hatten. Also direkt vor St. Petersburg sogar sind schwarze Rauchwolken aufgestiegen. Russland könnte nun den Krieg tatsächlich ausweiten, im ersten Schritt auf die gesamte Ukraine. Und das kann zu einer Kettenreaktion führen, die sich dann hochschaukeln kann.
Ja, das passt jetzt gerade. In der Sekunde ist gerade eine Meldung von NTV reingekommen. Russland zieht 100.000 Soldaten zusammen. Und es ist möglich, dass sie zum Sommeranfang über Kräfte verfügen, heißt es hier von offizieller Seite, um offensive Operationen in einer der Richtungen zu führen. Dieses Szenario sei eine düstere Prognose Und ein Kommandeur wird hier zitiert, der sagt, wir kennen nicht die Pläne Russlands im Ganzen, wir kennen nur die Daten, die sie haben und was sie gerade tun. Sie bilden eine Gruppe von mehr als 100.000 Leuten. Wir hatten ja neulich mal spekuliert, Andreas, es war reine Spekulation, ob eventuell Russland noch viel mehr Informationen über Deutschland im Kasten haben könnte. Von Erpressung war auch in Spekulationen die Rede. Wie passt das hier alles zusammen?
Also die Russen haben eine ganz bestimmte Merkmallage. Und das ist eigentlich, dass sie sehr unaufgeregt und ruhig und ganz klar strukturiert offenbar vorgehen, ohne dass es jemand mitbekommt. Das ist der Unterschied so in diesem westlichen, chaotisch wirkenden, in dieser Gemengelage der Informationen hin und her. Und der eine sagt, die reinen die Kartoffeln und der andere sagt, Ringtausch von irgendwelchen gefährlichen Dingen oder von Taurus-Raketen und so weiter und so fort. Und irgendwann fangen die Russen an, dann ernst zu machen und sagen, so, jetzt reicht jetzt, wir haben lange genug gewarnt. Das ist wie genau die Warnung vor Februar 2022. Das ist über Jahre gewarnt worden, dass Russland eingreifen wird, eingreifen muss, zumindest aus deren Sicht. Und dann hat man das einfach ignoriert. Und irgendwann sind das dann irreversible Vorgänge. Also das muss man schon so sehen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein ukrainischer General gewesen, der hier im ukrainischen Fernsehen sich zu dieser 100.000 Mann starken Vorbereitung Russlands geäußert hat. Das behalten wir natürlich im Blick. Und du sprichst ja immer wieder davon, dass wir möglicherweise einem dritten Weltkrieg immer näher kommen könnten. Das ist keine Panik machen. Man muss das einfach im Auge behalten. Jetzt sehen wir ja auch bei den grünen Kriegstreibern wie Herrn Hofreiter, aber auch die FDP hat ja eine Kriegslobbyistin, Frau Strack-Zimmermann. Dann gibt es den Herrn Kiesewetter von der CDU, also sie sind alle dabei. Und da gibt es eine immer aggressivere Kriegsrhetorik, die natürlich von den Haltungsjournalisten 1:1 weiterverbreitet werden. Was würde denn mit der Ukraine passieren, wenn Russland jetzt dort wirklich einen deklarierten echten Krieg aufbauen würde?
Also die Ukrainer sind ja jetzt schon die Verlierer des Ganzen. Sie haben sich da auch ein bisschen vorführen lassen durch die vermeintliche große westliche Freundschaft und durch die großen Hilfsaktionen, die eigentlich nur zu vielen Toten geführt haben. Aber kommen wir zurück. Im ersten Impuls geht es ja jetzt um einen Krieg gegen die Ukraine, die Russland hier nun ganz klar in den Raum gestellt hat. Und es geistern dann natürlich heute schon diverse Modelle über eine Aufteilung des ukrainischen Staatsgebietes nach einem Krieg herum, und zwar unter Experten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die heutige Ukraine aus vielen heterogenen Gebieten besteht, also aus verschiedenen Völkern. Nicht nur die russischen Gebiete im Osten sind davon betroffen. Nehmen wir zum Beispiel Galizien, das kennen die wenigstens, ein ganz wichtiger Punkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der ehemalige Osten von Galizien der ehemaligen, damaligen Sowjetunion zugeordnet, was heute ukrainisches Staatsgebiet ist. Das heißt, die Polen haben da schon ein Interesse daran, das wieder zurückzuholen. Die vor allem kulturelle Geschichte dieser Bevölkerung ist übrigens wirklich spannend. Übrigens auch aus deutscher Sicht, Galizien-Deutsche zum Beispiel, das waren Siedler deutscher Herkunft in Galizien und das war noch damals zur Habsburger Monarchie. Das ging dann ab 1774 los und in der Zweiten Polnischen Republik dann 1919 bis 1939. Viele wissen ja gar nicht, dass erst nach dem Ersten Weltkrieg Polen neu gegründet wurde, aber jetzt komme ich zu weit vom Thema ab. Polen könnte recht schnell seine Interessen deutlich machen, die Ostgebiete Galiziens wieder nach Polen zurückzuholen. Auch diese Begehrlichkeiten könnten eine Rolle spielen. Also so befreundet, wie sie sich darstellen gegenüber der Ukraine, sind sie nicht unbedingt.
Lass uns noch mal bei der aktuellen Lage bleiben. Die Klassifizierung des Konflikts als Krieg könnte also eine Vorstufe sein mit dem Ziel, die westlichen Verbündeten der Gegenseite als Kriegspartei einzustufen.
Ja, es ist wirklich kaum zu fassen, wie blind sich hier die westlichen Politiker in eine dramatische Lage bringen. Und man ist an 1914 erinnert, wirklich an die Schlafwandler. Und man spürt an allen Ecken, dass die Abgeordneten zum Beispiel des Deutschen Bundestages aus meiner Sicht großflächig völlig ahnungslos in diesen Themen herumstolpern und dann auch die Interessen der Deutschen zu vertreten haben. Das ist natürlich ein idealer Nährboden für die Rüstungsindustrie, die hier dann von den Lobbyisten, die dort integriert sind, ihren Markt bereitet.
Ja, wir wissen inzwischen, es geht immer ums große Geld. Die drohenden Konsequenzen, aber jetzt gerade auch nach der Taurus-Debatte, Andreas, das steht ja alles noch im Raum. Wäre denn Russland militärisch in der Lage, einen Krieg mit Europa zu riskieren?
Es gibt natürlich nur Verlierer, aber vielleicht mal zur strategischen Situation. Es gibt noch die russische Exklave Kaliningrad, das ehemalige Ostpreußen, Königsberg. Das ist übrigens nur rund 500 Kilometer von Berlin entfernt. 500, das entspricht in etwa der Entfernung von Berlin nach Karlsruhe. So weit ist das voneinander entfernt. Eine Mittelstreckenrakete, die hat ungefähr eine Geschwindigkeit von 10.000 Stundenkilometern. Die braucht für eine solche Strecke nur für ein paar Minuten. Und wir wissen nicht, wie viele von diesen Raketen dort abfeuerbereit in Kaliningrad aufgestellt sind. Hyperschallraketen, die bräuchten nur wenige Sekunden. Ich habe den Eindruck, dass sich niemand über diese realen Gefahren im Westen tatsächlich Gedanken macht. Und wenn dann solche Fakten eintreten würden, dann wäre es zu spät. Es wird letztendlich immer nur Verlierer geben. Und man sollte dringend Druck auf die Diplomatie ausüben, mit dem russischen Außenminister in Friedensverhandlungen zu kommen. Dringend. Stattdessen haben alle EU-Außenminister ja gerade ein Gesprächsangebot von Lavrov abgelehnt. Und das ist eine historische Dummheit, die man aber nicht angemessen in den Medien verurteilt. Das wird dann wahrscheinlich erst in den historischen Büchern in ein paar Jahrzehnten dann sein, dass man es so beurteilen wird. Da bin ich ziemlich sicher.
Es sind auf jeden Fall sehr bewegende Zeiten. Und wenn wir sehen, was die russische Nachrichtenagentur TASS heute schon so alles meldet, also da wird berichtet über einen massiven Raketenschlag in der Nacht zu heute gegen Ziele in Kiew, in Charkow und so weiter und Objekte in weiteren Gebieten. Geführt wurden diese Schläge im Wesentlichen natürlich von den Russen gegen Objekte der Energiewirtschaft. Und Charkow ist wohl so stark getroffen worden, dass die gesamte Stromversorgung in der Stadt ausgefallen ist. Es wurde eine Fabrik des Weiteren zerstört für die Produktion von Panzern und ein Stromerzeugerwerk. Das hätten sie alles vorher auch machen können, haben es aber nicht gemacht. Es scheint mit dem heutigen Freitag sich einiges zu verändern.
Naja, vor allem sieht man jetzt, wie die Russen denken in ihrer Kriegsstrategie. Wenn sie ganz gezielt in die Verteilerzentren von Energien beispielsweise eintreten, dann legen die ein Land lahm. Die brauchen gar keine Bomben in irgendwelche Krankenhäuser und irgendwelche Städte schmeißen, sondern die machen gezielte Angriffe gegen die Energieverteiler. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und das ist natürlich auch eine Situation, die in Deutschland hochgefährlich ist. Ein einziges Verteilungszentrum, zum Beispiel von Strom, irgendwelche großen Energieverteiler, die in irgendeiner Form sind, ganz gezielt mit einem chirurgischen Eingriff, könnten im Prinzip sofort die ehemaligen Industriestaaten wie Deutschland sofort ins Chaos stürzen. Und darüber muss man sich im Klaren sein, worüber wir hier eigentlich sprechen. Und man wundert sich darüber, wie die Medien über diesen ganzen Wahnsinn noch überhaupt reagieren bzw. völlig verblödet berichten.
Es ist wirklich so und es ist eine Art Kriegstreiberei auch in den Medien entstanden, die verurteilenswert ist und die für uns auch nicht nachvollziehbar ist. Denn es geht immer doch an die Verantwortung des Einzelnen. Ich als Journalist muss doch wissen, was ich anrichte, wenn ich für ein großes Blatt oder für einen großen Sender berichte und Fehlinformationen in die Welt geben, die so gefährlich sein könnten, dass sie beitragen dazu, dass es zu einem großen Krieg kommt. Ich weiß es nicht, vielleicht sind es auch fehlende Kenntnisse der Naturgesetze. bei diesen Leuten, keine Ahnung. Andreas, die nächste Meldung, die hatten wir gestern veröffentlicht. Die kommt auch von der TASS, also von der russischen Nachrichtenagentur. Das findest du natürlich hier in den deutschen Medien überhaupt nicht. Der stellvertretende Sprecher der Staatsduma, der heißt Pjotr Tolstoi, der hat in einem Interview mit dem Fernsehsender BFMTV angekündigt, ich sag's mal wörtlich, was er gesagt hat: Wir werden alle französischen Soldaten töten, die auf dem Territorium der Ukraine ankommen. Alle von ihnen. Das hat er auf Französisch gesagt und dabei darauf hingewiesen, dass 147 der 367 französischen Söldner, die bereits in der Ukraine eingetroffen waren, schon liquidiert worden seien. Und darüber hinaus hat er betont, dass der Russischen Föderation die Äußerungen von Herrn Macron und seine Worte über die Aufhebung der Beschränkungen für die Bereitstellung von Hilfe von Kiew egal sein. Also man schlägt da einen ganz anderen Ton an.
Ja, man sieht jetzt, wie die Kriegsrhetorik genau auf dem Niveau gelandet ist jetzt aus russischer Seite. Und jetzt haben die westlichen Medien endlich auch tatsächliche Aussagen, die sie vorher nicht hatten. Denn sie haben ja vorher schon immer darüber berichtet, dass Russland genau solche Ziele verfolgt, eben halt zu morden und zu terrorisieren. Das war ja das, was wir die ganzen Jahre jetzt schon gehört haben. Und jetzt haben sie es so weit gebracht, dass es tatsächlich so weit ist und diese Rhetorik wirklich genommen wird. Jetzt kommt das, was die Medien schon vor Jahren berichtet haben, aber damals waren es noch Fake News.
Was der Mensch sieht, ja, das wird er irgendwann ernten. Und also da scheint sich am 22. März, auch schon gestern, einiges zu verändern. Herr Naryschkin, das ist der Leiter des russischen Geheimdienstes, Sergei Naryschkin, der hat darauf hingewiesen, in diesem Zusammenhang, dass das französische Militärdepartement den Tod seiner Soldaten schon anerkannt hat, inoffiziell zumindest, und dass die französische Armee seit dem Algerienkrieg keine derart hohen Verluste mehr zu beklagen hatte. Und im Élysée-Palast, so sagt der Chef des russischen Geheimdienstes weiter, sei man auch der Meinung, dass die Zahl der toten Franzosen eine psychologisch bedeutsame Schwelle überschritten habe und es jetzt darum gehe, die Toten heimlich zu bestatten und die Verwundeten zu behandeln, um keine Proteste der Bevölkerung zu provozieren.
Ja, aber die Themen werden jetzt nach außen gehen und es werden Proteste kommen, da bin ich ziemlich sicher. Zumal man ja auch in anderen Ländern wie in Deutschland schon mittlerweile die Kriegstüchtigkeit hervorbringt. Und zwar genau bei denen Leuten und bei einer Regierung, die sagt, ich finde Vaterland zum Kotzen, wenn ich dran denke an Herrn Habeck, der mit Patriotismus, mit Heimatliebe überhaupt nichts anfangen kann. Im Gegenteil, das findet er zum Kotzen. Gleichzeitig aber jetzt die Bevölkerung auffordert, patriotistisch im Prinzip ihre Heimat mit Waffen zu verteidigen, da fragt man sich, sag mal, für wie blöd haltet ihr eigentlich die Leute, Habeck? Für wie blöd haltet ihr sie eigentlich? Man kann ja wirklich hier fast nur noch durchdrehen, wenn man das hier sieht. Da werden die Leute im Prinzip zu Queers, zu sonst was gemacht und so weiter und so fort und zu Gay-Paraden und so weiter. Und dann laufen die mit lauter rosa Plüsch-Handschellen rum und die sollen jetzt anschließend im Prinzip mit einer schweren Militärwaffe im Krieg sein mit Fleckentarnfarben in irgendeinem Bunker hocken und da um sich rumschießen. Ja, was glauben die denn eigentlich?
Durch den Schlamm kriechen mit den rosa Puscheldingern. Ja, und die Präsidentin der EU, Ursula von der Leyen, die will jetzt auch in den Krieg. Und sie sagt und hat jetzt Finnland aufgefordert, die EU auf diesen Krieg vorzubereiten. Also sie scheint da ganz begeistert zu sein. Sie will ja auch noch mal weitermachen als EU-Kommissionspräsidentin und bereitet sich hier auf alles vor, was da so auf sie zukommen könnte. Und sie möchte jetzt also von der ehemaligen Präsidentin Finnlands einen Bericht erstellt bekommen, wie die zivile und militärische Bereitschaft Europas verbessert werden kann. Wir wissen, dass der russische Präsident Putin Ambitionen dass dessen Ambitionen nicht in der Ukraine enden, sagt sie. Und deswegen, also diese finnische ehemalige Präsidentin heißt Sauli Niinistö. Und die wird jetzt mit Frau von der Leyen zusammenarbeiten. Denn es gibt ja jetzt ein Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Und da ist die Verteidigung das Hauptthema.
Naja, das Interessante ist schon mal, dass hier wieder die Aussage ist, Frau von der Leyen, dass sie ganz sicher wissen, dass also Russland andere Ziele verfolgt als nur die Ukraine. Das sind genau diese Fake News, die rausgebracht werden. Denn ich habe bisher noch kein Argument gesehen, kein Dokument gesehen, sondern nur die Aussagen von Politikern, die sich ausgezeichnet haben, relativ oft die Unwahrheit zu sagen. So, das heißt, wir haben keine Zahlen, Daten, Fakten, sondern wir haben Aussagen von umstrittenen Personen in der Politik wie Frau von der Leyen. Und genau mit dieser Methode wird man weitermachen, bis dann beispielsweise Russland gezwungen wird, zum Beispiel in einen der baltischen Staaten einzugreifen, weil dort russische Bürger ebenfalls unterdrückt werden. Estland zum Beispiel, wo also Menschen damals im Rahmen der Sowjetunion, als sie aufgegeben wurden, dann die Sowjetunion, und zwar durch die Sowjetunion selbst, dass das dann plötzlich Estländer waren, aber sie sprachen weiter Russisch und das ist weiterhin eine russische Bevölkerung. Und jetzt bekommen diese Menschen dort, die dort leben, es sind ungefähr 400.000 Russen, die dort leben im Estland, die müssen jetzt die estnische Sprache lernen. Nun sind das aber Leute, die schon seit vielen Generationen als 80-, 90-Jährige noch leben und die sollen jetzt einen Sprachtest machen für eine völlig neue Sprache. Und wenn sie das nicht machen, dann werden sie aus ihrer Heimat ausgewiesen. Ich meine, das ist der nächste Punkt, den man aufbaut, um dann im Prinzip die heutigen Falschaussagen von Frau von der Leyen im Prinzip anschließend dann als Beweis vorzubringen und zu sagen, siehste, jetzt hat der Russe doch angegriffen. Und da schließt sich dann immer der Kreis.
Gerade kommt auch die Meldung, die sitzen da ja und tagen gemeinsam, die EU-Staats- und Regierungschefs. Und da hat sich jetzt gemeldet der EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis. Der hat gesagt, dass die EU jetzt das bislang weitgehend zollfrei aus Russland eingeführte Getreide mit hohen Abgaben belegen will, sozusagen Strafzölle. Die abschreckend hohen Zölle werden die Einfuhr dieser Produkte unrentabel machen, hat er heute in Brüssel gesagt. Das soll auch der russischen Praxis ein Ende setzen, gestohlenes ukrainisches Getreide illegal in die EU zu exportieren. Ja,
immer wieder Feuer, immer wieder Öl ins Feuer und immer wieder weiter. Da wird jetzt an allen Kanten natürlich gepöbelt, aber das gehört eben halt mit dazu.
Ja, und wie würdest du denn folgende Meldung einordnen, Andreas? Die Welt Online hat das veröffentlicht. Der Exekutivrat des Internationalen Währungsfonds, der hat gestern eine dritte Überprüfung des ukrainischen Kreditprogramms in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar genehmigt und damit die Freigabe für einen Kredit von 880 Millionen Dollar ermöglicht. Der IWF teilte mit, demnach können insgesamt 5,4 Milliarden Dollar an die Ukraine ausgezahlt werden.
Also man muss erstmal wissen, wer der IWF ist. Das ist ja der Internationale Währungsfonds. Der liegt in Washington DC, 19. Straße, ziemlich genau in demselben Gebiet, wo auch die Weltbank ist. Das sind beides Institutionen, die stark US-amerikanisch geprägt werden. Das heißt, US-amerikanische Interessen spielen in diesen Institutionen eine Riesenrolle, wie die Welthandelsorganisation auch und so weiter. Wobei das sind natürlich mittlerweile immer mehr die Oligarchen, die dann die Macht ja auch über USA übernommen haben. Das ist ja ein Dauerthema auch bei uns. Und wenn die dann sagen auch, dass der Krieg dann eventuell dann bald vorbei ist und jetzt werden 15 Milliarden da eben halt überwiesen, dann geht es hier auch um Wahlkampfgetümmel. Also es geht darum, dass dieser Krieg in der Ukraine eine Fehlinvestition war aus Sicht der USA und die US-Bürger schlicht und ergreifend eigene Probleme haben und ihre Armut eben halt bekämpfen müssen und dann eben halt ganz klar sagen, der Ukraine-Krieg interessiert uns nicht. Und aus diesem Grunde ist natürlich so ein Nebensatz nach dem Motto, wir geben denen jetzt ein paar Milliarden und der Krieg ist dann sowieso bald vorbei. Das sieht so aus wie so eine finale Wiederaufbauprämie und dann ist das Ding vom Tisch. Das ist natürlich absurd. Der Krieg wird natürlich nicht so schnell vorbei sein, wobei ich es mir wünschen würde.
Ich glaube, wir wünschen uns das alle. Ja, und wir haben nun jeden Tag, wir stellen das schon gar nicht mehr alles ein, weil es auch derart düster ist. Aber es gibt so viele Meldungen über Pleiten, Insolvenzen, Abwanderungen großer, alter, traditionsreicher Firmen in Deutschland, die nun alle gehen und es türmen sich sozusagen die Auswanderungszahlen. Und währenddessen hat der Bundesrat nach monatelangem Ringen dem Wachstumschancengesetz der Bundesregierung heute zugestimmt. Die Wirtschaft soll um 3,2 Milliarden Euro jährlich entlastet werden.
Na wunderbar, Wachstumschancengesetz. Wir hatten schon mal so einen Rohrkrepierer, das hieß Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Das sind so Begrifflichkeiten. Ich weiß nicht, was man da rauchen muss, um so einen Begriff überhaupt zu kreieren. Vor allem weiß ich nicht, wo man das Zeug kriegt, was man da rauchen muss. Also das würde mich wirklich mal interessieren. Das ist jetzt der ganz klare sozialistische Lichtblick, den man hier einhaucht, in den man sagt, ja, wir haben da jetzt ein neues Gesetz, das alles wieder erfolgreich wird. Und das ist natürlich völlig absurd, denn solche Dinge können natürlich nur aus den unternehmerischen Aktivitäten selbst, aus Logik, Profitabilität, Chancengleichheit und vor allem saubere Rahmenbedingungen und kostengünstige Rohstoffe natürlich auch, die auch im Verhältnis zu Mitbewerbern auf der gesamten Welt auch standhalten können.
Weißt du, wie Herr Lindner heute sein Wachstumschancengesetz abgekürzt hat?
Nee.
WC-Gesetz.
WC-Gesetz ist gut. Ernsthaft jetzt?
Ja.
Nee. Ja, wunderbar. Also das ist ein Gesetz fürs Klo, das stimmt und das ist wunderbar. Und ich freue mich über die Holzbrille, auf der er dann sitzen wird.
Also ich gehe hier nochmal in die Meldung von der Wirtschaftswoche hinein, damit ihr wisst, wie die Wirtschaft jetzt mit 3,2 Milliarden jährlich entlastet werden soll. Also es wird kommentiert als Trippelschritt, jedenfalls sagt das Verbandsgeschäftsführer Berthold Welling. Und er sagt, gerade die gebeutelte chemische Industrie braucht dringend Hilfe. Aber die Politik beende nun halbherzig 15 Jahre Stillstand für attraktivere steuerliche Bedingungen am Standort Deutschland. Und der Bundesverband der deutschen Industrie spricht von einem ersten Schritt zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen, aber mehr auch nicht. Hier noch eine Zahl: mit einem durchschnittlichen Unternehmenssteuersatz von rund 30% bleibt Deutschland trauriger Spitzenreiter im internationalen Ranking. Italien und Frankreich zum Beispiel liegen bei 23%. In einigen Schweizer Kantonen und in Ungarn zahlen Wettbewerber um die 10% Steuern und im östlichen Nachbarland Polen 12,5%. Deutschland, wie gesagt, ganz vorne mit 30% und einem neuen WC-Gesetz.
Ja, das ist genau das neue Gesetz fürs Klo. Und wir sehen eben halt, dass diese Wettbewerbsverzerrung, die ich gerade angesprochen hatte, hier durch diese Zahlen noch mal ganz deutlich als Fundament hier erklärbar ist.
Ja, und die freien Bauern, die haben sich zur heutigen Bundesratsentscheidung gemeldet. Und zwar also eben auch in diesem Zusammenhang mit dem WC-Gesetz. Und die sind überhaupt nicht zufrieden. Das ist ja eine Interessenorganisation der bäuerlichen Familienbetriebe. Und die sind sehr enttäuscht und haben auch enttäuscht auf diese Bundesratsentscheidung reagiert. Denn man hat was beschlossen, ohne dass die Regierung die Streichung der Steuerrückvergütung beim Agrardiesel zurückgenommen hätte. Das ist ja der Grund, warum die Landwirte und Bauern und der Mittelstand und wer alles inzwischen dazugehört, seit Monaten doch sehr fühlbar und sehr sichtbar streikt. Aber in Berlin setzt man sich mit dem dicken Hintern drauf.
Ja, das war die Initialzündung im Prinzip mit dem Diesel, mit dem Agrardiesel. Aber unterm Strich gesehen ist es jetzt der immer mehr sichtbare weltweite Überlebenskampf der Farmer und der Bauern auf der gesamten Erde, die um ihre Existenz kämpfen und vor allem auch um die Existenz der gesamten Menschheit. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, ich muss das nochmal wiederholen, dass wir alle, die wir davon betroffen sind, ein bisschen mitdenken zu dürfen, dass man uns ganz klar auch auf die Seiten der Bauern da letztendlich emotional einschwingen. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang, den die auch brauchen. Denn sie kämpfen nicht nur für sich, sondern für die Ernährung, für unsere Kinder, für unsere Enkel, vielleicht noch nicht einmal die gezeugten Enkel, die noch irgendwann kommen werden. Diese wirkliche Tragweite, die sollte jedem bewusst sein.
Diese Tragweite ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Wenn nichts mehr angebaut wird, gibt es nichts mehr zu essen. So einfach ist das. Und der Bundessprecher der Freien Bauern, Alfons Wolf, der ist richtig sauer. Und er sagt, damit haben wir eine massive Steuererhöhung und Wettbewerbsverzerrung zu Lasten unserer Landwirtschaft. Ohne eine einzige konkrete Maßnahme, mit der wir die finanzielle Mehrbelastung ökonomisch ausgleichen könnten. Er plädiert dafür, die Verantwortlichen zu benennen. Er sagt, nach den größten Bauernprotesten in der Geschichte der Bundesrepublik und einer noch nie dagewesenen Unterstützung in der Bevölkerung gab es eine eindeutige Zusage von Friedrich Merz und Markus Söder, die Zustimmung zum Wachstumschancengesetz, kurz WC-Gesetz, im Bundesrat an den Erhalt des Agrardiesels zu koppeln. Und diese Zusage wurde nicht eingehalten.
Naja, aber wen wundert's denn? Das ist ja genau die Situation, wie wenn Frau von der Leyen irgendetwas erzählt über die Kriegsereignisse. Das Problem ist, wenn sie permanent lügen, dann glaubt man ihnen einfach nicht mehr. Man kann ihnen auch nicht mehr glauben. Wenn man immer irgendwo sagen muss, wenn einer etwas sagt, könnte sein, könnte nicht sein. Nein, es ist der politischen Aktualität permanent unterworfen. Und wen interessiert es, was ich gestern noch gesagt habe. Das ist genau diese Verachtung des Volkes, der Menschen, die gerne dann auch noch diese Politiker wählen sollen.
Ja, und wir sprechen ja auch immer wieder über die Hintergründe. Letzten Podcast am Mittwoch, da ging es ja darum, dass die großen Milliardäre, Bill Gates, Jeff Bezos, viele andere, sich engagieren in der Herstellung und Produktion von Kunstfleisch, von künstlichem Gemüse aus dem 3D-Drucker. Das heißt, Andreas, die scheinen wirklich den Wahnsinnsplan zu haben und den Gedanken, dass sie mit ihren künstlich hergestellten Lebensmitteln die Bauern abschaffen können, und zwar weltweit.
Ja, und wenn wir dann kurz mal zurückkommen, du hattest gestern diesen Film von Louis de Funès reingesetzt. Das war in den 60er Jahren, glaube ich, muss das gewesen sein, oder 70er Jahren. 70er Jahre, ich kenne den Film noch als er raus. Ja, genau, 70er Jahre. Brust oder Keule hieß der, mit Louis de Funès. Und der ist wirklich ein ganz brillanter Schauspieler gewesen, wirklich ultra lustig für die damalige Zeit. Passte das wunderbar. Und da geht es dann darum, wie man dann Hähnchen oder irgendwie so etwas dann herstellt in einer Fabrik. Das ist dann so ein grauer Kleisterbrocken, ganz eklig. Und das Ding wird dann lackiert und gemacht. Und genau in diese Richtung, ist interessant, was die damals schon gemacht haben, Anfang der 70er Jahre, genau das ist jetzt das, was wir gerade erleben. Und dafür kämpfen die Bauern, dass das nicht stattfindet, was Louis de Funès schon damals so weitsichtig in seinem Film verarbeitet hatte.
Naja, du weißt nicht, welche Produzenten dahinter stehen und wer, ne, wir möglicherweise, es gibt ja viele Filme, die plötzlich Szenarien zeigen, da ist man erstmal schockiert und dann dauert es ein paar Jahre, da bist du nicht mehr schockiert. Also man wird auch wie der Frosch im Topf auf dem Herd so ganz langsam in die Themen hineingeführt. Und in den Prozessen, ihr Lieben, müssen wir schon wachsam sein. In den Entwicklungen, in die wir hineingeschickt werden sollen, dreimal stehen bleiben und überprüfen, bevor man nickt und sagt, ja, mache ich mit, finde ich super. Da ist schon so manches Unglück in den letzten Jahrzehnten entschieden worden, durch Nachlässigkeit und Unaufmerksamkeit. Und jetzt haben wir den Salat. Andreas, und während also die Haltungsjournalisten jubeln über das WC-Gesetz von Herrn Lindner, gibt es aber, du lachst dich kaputt über diesen Begriff.
Ja, die Dummheit, ja, WC-Gesetz und dann auch die entsprechende Dummheit der Journalisten, darauf zu reagieren. Und zwar immer wieder mit denselben Fehlstellungen.
Ja, aber die Bild bringt noch einen anderen Artikel und da ist der Jubel dann auch schon wieder vorbei. Überschrift: Brisantes Lindner-Papier. Deutschland droht riesiges Schuldendrama. Das Ministerium von Christian Lindner warnt vor einem langfristig drastischen Anstieg der Staatsverschuldung. Und als brisant wird bezeichnet, dass durch ein Zusammenwirken von konjunktureller Schwäche und fortschreitender Alterung der Bevölkerung sich die gesamtstaatliche Verschuldung bis 2070 auf, das sind die Zahlen jetzt, Andreas, du sitzt ja, auf 345% des Bruttoinlandsprodukts vervielfachen könnten. So heißt es in dem aktuellen Tragfähigkeitsbericht, den das Lindner-Ministerium vorgestern vorgestellt.
Ja, aber diese Zahlen sind nicht wirklich ganz neu, weil es wird ja nicht erst jetzt in dieser Ampelregierung betrogen, sondern schon über die vielen Jahrzehnte vorweg. Durch den Euro ist Europa in eine dramatische Situation hineingetrieben worden, die schon zur Kriegsführung gegen Europa ausgelegt war. Auch wenn das keiner wahrhaben will und keiner hören will. Aber so ist es nun einmal, weil eine Währung immer zur entsprechenden Mentalität und Wirtschaftskraft eines Staatsgebietes passen muss. Und wenn alle den gleichen Anzug bekommen, obwohl ich klein bin oder groß bin oder dick oder dünn, und alle bekommen die gleiche Einheitsgröße an Anzug, eine Währung sollte immer ein Maßanzug sein, dann funktioniert das nicht. Für die einen ist das Ding einfach zu groß und für die anderen, da platzt es auseinander. Und diese Geschichte, wir dürfen nicht vergessen, wir sprachen in den Konvergenzkriterien, das waren die Einstiegskriterien, von einer Bruttoinlandsproduktverschuldensquote von 60%. Die gesamte Wirtschaftskraft zum Beispiel von Deutschland hat eine Summe X und davon 60%. Diese Summe X, das Bruttoinlandsprodukt, ist nichts anderes als ein Umsatz. Es hat nichts mit Ertrag zu tun, nichts mit Gewinn, nichts mit Haushalt, sondern einfach nur ein addierter Umsatz, der als Summe eigentlich überhaupt keine wirkliche Aussagekraft hat. Und davon 60%. Und jetzt reden wir über 345%. Und wir wussten damals schon, als der Anfang der Jahrtausendwende der Euro gemacht wurde, dass Italien eine 121-prozentige Quote an Schulden hatte. Und das war schon letztendlich der Untergang. Und die haben dann eine Chance bekommen, trotzdem dran teilzunehmen, obwohl sie die 60-Prozent-Quote gerissen hatten. Das Ganze war auf wirklich völlig absurden Füßen aufgebaut. Du hattest neulich da so einen schönen Tagesschau-Artikel eingestellt, wo du noch die Nachrichten vorgelesen hattest.
Ein Video
reingestellt, genau. Könntest du eigentlich nochmal einstellen, weil es ist wirklich so schön, weil da so deutlich wird im Prinzip, wie damals dieser Euro völlig falsch konstruiert eingebaut wurde. Ich war damals mit verschiedenen Professoren, Wilhelm Hankel zum Beispiel auch, Schachtschneider, und das waren viele verschiedene Leute, die sich dagegen gestellt haben, auch eine Klage eingereicht hatten. Ich war mit denen viel zusammen mit den Leuten. Und es wurde damals ganz offen diskutiert und die meisten Politiker kannten diese Zahlendaten, dass es nicht funktionieren konnte.
Ich stelle das nicht nochmal ein, weil ich muss wirklich sagen, ich lese das in einer Ahnungslosigkeit vor. Natürlich hatte ich, darüber haben wir hier schon öfter gesprochen, ich hatte totale Zweifel, dass diese Vereinheitlichung des Euro in ganz Europa nicht richtig sein könnte. Das war mir klar, aber ich wusste nicht genau, warum. Ich war noch zu doof, ganz ehrlich gesagt. Und mit welcher Überzeugung, wie eine Maschine, ich das da vorlese, da wird es mir heute noch Angst und Bange.
Ja, zu doof warst du nicht. Du warst zu vertrauensselig. Das spricht ja auch ein bisschen jetzt für deine Grundhaltung, dass du eben im Vertrauen warst. Das ist wie bei mir mit meiner geistigen Komponente, die ich zu der Zeit damals auch nicht hatte. Da war ich eben halt auch so komplett in meiner Verstandeswelt verhaftet und habe erst später die geistige Anbindung und die Vogelperspektive dazu erlernt, um diese gesamten Zusammenhänge besser dann auch wirklich beurteilen zu können. Und so haben wir uns natürlich beide auch ideal ergänzt. Und ich bin froh, du bist ja heute wirklich oft so und sagst, Himmel, was habe ich da damals eigentlich für einen Irrsinn gemacht? Und ich habe es überhaupt nicht geschnallt in dem Moment. Und so geht es mir ja in meinen Bereichen auch.
Und jetzt mal ganz ehrlich, und das geht wieder an die Herrschaften Journalisten, die sich als solche bezeichnen. Ich habe ja nicht nur sowas vorgelesen, sondern ich habe auch, musste auch Meldungen vorlesen als Tagesschau-Sprecherin. Und auch als Moderator kannst du da nicht viel ändern, wo ehemalige Regierungschefs als Diktatoren, als Bestien bezeichnet wurden, ob das in Jugoslawien, in Irak, in Libyen war, wobei da war ich schon nicht mehr dabei. Und auch das muss man ja in dem Brustton der Überzeugung vorlesen. Und ganz vermutlich habe ich damit ein ganz schweres Karma auf mich geladen. Denn es ist ja, wenn ich das ausspreche, selber trage ich die Verantwortung dafür. Auch wenn dahinter ein Chef vom Dienst sitzt und ein paar Redakteure im Redaktionszimmer. Aber ich bin diejenige, die es da 10 Millionen Leuten vorträgt. Und das ist ja Im Prinzip das achte Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Wenn wir jetzt aber wissen, dass das, was der Mensch sät, er auch ernten muss, das heißt, es kommt alles wieder zurück, müssen wir uns eigentlich nicht wundern, dass zum Beispiel solche Angriffe wie damals der Mainstream-Medien gegen mich passiert sind, wo mein Ruf völlig zerstört wurde. Oder eben auch diese Spiegelgeschichte damals noch vor 4 Jahren. Es ist ja so, Andreas, wir ziehen uns den Schuh ja durchaus an und sagen, okay, warum passieren solche Sachen? Weil wir offenbar selber das irgendwann irgendwo mal angerichtet haben. Und wenn wir das tun, dann erkennen wir die riesengroße Verantwortung.
Genau. Und wenn man jetzt sucht in seinem Erdengang, wo man das gewesen oder gemacht haben soll, was einem da vorgeworfen wurde, so wie bei uns, und wir sind nicht fündig geworden, weil es war einfach nicht wahr, dann steht eben halt irgendwann die Situation, dass wir trotzdem wissen, dass es Unrecht in der Schöpfungsarchitektur und in den Schöpfungsgesetzen nicht geben kann. Also, wir haben gerade vorhin haben wir noch drüber gesprochen vor der Sendung. Der entscheidende Punkt, warum so wenig Menschen die Lage einschätzen können, liegt daran, dass sie die Reinkarnation nicht verstanden haben und wissen, dass unser Leben nicht besteht aus einer Geburt und aus dem Tod, sondern aus ganz vielen Geburten und ganz vielen Toten, weil das Gegenteil von Tod ist eben halt die Geburt, aber nicht im Prinzip das Leben. Und man geht dann wieder irgendwann in eine neue Inkarnation, wieder in eine neue Inkarnation und so weiter. Und die Seele bleibt immer dieselbe. Und die ist angereichert mit unglaublich vielen Erfahrungen durch jeden Erdengang. Und das war auch so interessant. Ich hatte gerade ein Interview dazu gemacht in letzter Woche. Da ging es dann auch darum, kann man die jungen Leute, die heute noch so indoktriniert werden in den Schulklassen und so weiter, kann man die wieder zurückholen oder ist das vorbei und gibt es keine Chance mehr? Doch, es gibt eine Chance. Wenn man nämlich weiß, dass die Reinkarnation, die Wiedergeburt, die vielen Erdengänge uns prägen, dann haben wir in unserer Vergangenheit so viel Erfahrungen gesammelt, die schafft man in einem Erdengang nicht wegzuindoktrinieren, weil die Naturgesetze, das G-Wissen, das Wissen über die G-Sätze von innen anklopft. Und das ist die gute Nachricht auch bei der Geschichte.
Es wird übrigens in absehbarer Zeit, so ab Mai, werden wir auch Webinare anbieten zum Thema Naturgesetze, zum Thema die grünen Bücher, damit diejenigen, die vielleicht Fragen haben, die sie noch nicht beantworten können, die werden ja, ihr könnt ja auch ans Seelenarbeitsteam schreiben, da wird viel beantwortet. Und wir hatten ja neulich mal eine Umfrage gestartet, wer möchte eigentlich Webinar über das Thema Kreisbotschaft haben. Und da gab es sehr viele Zuschriften, also vielen Dank dafür nochmal. Das hat letztendlich dazu geführt, dass wir das eben auch jetzt mal versuchen wollen, im Mai zu starten. Und bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben ja jetzt den Kongress erfolgreich abgeschlossen. Ihr alle könnt den ja immer ein ganzes Jahr schauen. Das war viel Arbeit. Jetzt machen wir ein paar Tage ein bisschen Ruhe hier, also ein bisschen ruhiger und dann geht es schon wieder in die Webinare. Du fängst ja auch schon wieder an.
Ja, genau. Also das ist das Interessante und die Bandbreite, die wir versuchen. Auf der einen Seite die geistige Welt, nämlich es geht auch darum, so die Einführung in diese Schöpfungsgesetze. Ich weiß, dass es für viele Menschen nicht ganz leicht ist, aus dieser, ich sage mal, abgerichteten Biografie, aus diesem eingedampft sein, man ist ja so zum Durchschnitt gemacht worden, dass man da rauskommt und plötzlich wieder die Schöpfungsgesetze wiederbeleben kann. Doch, das geht. Und das sind die geistigen Sichtweisen. Keiner kann das so gut wie du, da bin ich sicher. Und jetzt parallel dazu mache ich dann meine Webinare jetzt am 4. April ist das. Das seht ihr oben, wenn ihr raufguckt, auf dieser angepinnten Ecke. Da kann man sich zum Webinar anmelden. Da geht es um die Historie des Geldsystems, um die Systeme insgesamt zu verstehen. Und dann gibt es eben halt weitere Webinare zum Thema, was kann man jetzt konkret tun? Wie geht man ganz konkret vor, um sein Vermögen zu sichern und für die Zukunft vorzubereiten?
Wichtig ist, dass wir uns entwickeln, dass wir einfach nicht stehen bleiben und zufrieden sind mit dem, was wir uns geistig angeeignet haben oder auch nicht, sondern dass wir in der Bewegung bleiben, denn nichts anderes ist Entwicklung. Ich möchte aber jetzt doch noch mal zu diesem brisanten Lindner-Papier zurückkommen, also nicht zu diesem WC-Gesetz, sondern zum, wie heißt das jetzt, dieses Papier, ich habe es, Tragfähigkeitsbericht, genau. Und zu diesem Tragfähigkeitsbericht, Entschuldigung, da gibt es folgende Aussagen, Andreas, die aufhorchen lassen. Was steckt dahinter? Herr Lindner wertet das Papier als wörtlich Appell an die Politik, Strukturreformen in allen relevanten Politikbereichen anzustoßen. Und dann sagt er weiter, die aktuelle Ausgestaltung der Renten, Kranken- und Pflegeversicherung sei in ihrer jetzigen Form langfristig nicht finanzierbar.
Ja, das muss man sich alleine mal vor Augen führen, wenn er hier gar keine staatlichen Institutionen anspricht. Denn die Renten, die Kranken- und die Pflegeversicherung sind gar keine staatlichen Organisationen, sondern gesetzlich geregelte. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Gesetzgeber hat die Menschen verpflichtet, dort einzuzahlen nach bestimmten Kriterien, um damit letztendlich die Leistungen bei Krankheitsfällen, Rentenvorgängen oder eben halt bei Pflegefällen dann eben halt zu finanzieren. Wie kann es sein, dass dann kein Geld da ist? Ganz einfach, weil der Staat sich über die vielen Jahrzehnte rückwirkend widerrechtlich vergriffen hat. Er hat dieses Geld genommen, hat es quasi zweckentfremdet, man kann auch sagen veruntreut. In den gesamten 70er Jahren, 80er Jahren wurden Milliarden Gelder veruntreut von den damaligen Regierungen. Und jetzt steht man da und sagt, ja, das geht gar nicht mehr. Das klingt immer so, als wäre das eine staatliche Rente, die man irgendwie bekommt. Das ist es nicht. Es ist eine gesetzliche, die privat finanziert wurde, nur von Arbeitgeber und von Arbeitnehmern. Und der Staat musste deshalb Gelder reinpumpen zusätzlich, weil es nicht mehr gereicht hat, weil man in der Vergangenheit das Ding kriminell geplündert hatte. Das Ding kommt jetzt hier mal eben so nebenbei hoch.
Also der FDP-Haushaltsexperte Christoph Meyer, der wird noch deutlicher, der sagt, der Tragfähigkeitsbericht zeigt, ohne starkes Wirtschaftswachstum ist der üppige Sozialstaat künftig nicht mehr finanzierbar. Andreas, welches starke Wirtschaftswachstum meint dieser Mann?
Ja, vor allem ist das was ganz, ganz Neues, dass er das sagt. Natürlich, das System ist falsch aufgebaut. Da haben sich viele Experten seit Jahrzehnten den Mund fusselig geredet. Und in den 70er Jahren hat man schon von den Grenzen des Wachstums im Club of Rome gesprochen und wusste, wenn dieses Wachstum begrenzt ist, dass dann irgendwann die Systeme, was wir jetzt besprechen, zusammenbrechen müssen. Und das ist das Hauptproblem. Die Politiker denken immer nur von einer Legislaturperiode bis zur anderen. Mein Vater hatte damals immer gesagt, als er noch lebte, die Menschen denken so weit wie von der Tapete bis zur Wand. Mehr kriegen sie einfach nicht hin. Und das sind jetzt die Dinge, die uns hochkommen. Als der Euro eingeführt hatte, ging man von einem ewigen Wachstum aus von 5% pro Jahr. Wenn man Exponentialfunktion ein bisschen berechnen kann, und da braucht man kein Abitur für, dann wird man merken, egal wie klein oder wie groß die Zahl ist, so eine faktische Zahl auf Dauer hochzurechnen als Wachstum ist völlig unmöglich und absurd. Das ist das Niveau, auch auf dem die Wirtschaftswissenschaft arbeitet.
Ja, weil du gerade über die Zahlen sprichst. Ich meine, es ist ja spannend. Wir haben am Mittwoch gesprochen über den massiven Geburtenrückgang in Deutschland. Und da gibt es ja jetzt mehrere Studien, die sagen, also in ganz Europa und in Deutschland geht die Geburtenrate zurück. In Deutschland sind es jetzt nur noch 1,37 Kinder, während es vorher 1,59 waren. Für Westeuropa sagt der Lancet-Bericht eine Geburtenrate von 1,37 im Jahr 2100 voraus. Wir haben ja sofort andere Berichte dann gesehen, ja, jetzt hilft ja überhaupt nur noch Zuwanderung. Anders schafft man das ja gar nicht mehr. Und man muss jetzt also ans Ausland ran und alle reinlassen. Jetzt hat uns heute jemand geschrieben und sagt, hallo ihr zwei, ich bin im Fokus über ein interessantes Detail gestoßen. Wer hinter der Lancet-Studie zum weltweiten Geburtenrückgang steckt. Und nur ratet mal, wer das ist. Ich lese es vor, wie es hier heißt in dem Fokusbericht. Für Westeuropa sagt der von Bill and Melinda Gates Stiftung finanzierte Lancet-Bericht eine Geburtenrate von durchschnittlich 1,37 voraus. Andreas, was könnte der Grund sein, warum Bill und Melinda Gates mit ihrer Stiftung ein Interesse an dem Thema haben?
Naja, es gibt ja schon diesen Kuddenhof-Kalergi-Plan. Und zwar gibt es den schon in den 1920er Jahren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass schon der Vater, der leibliche Vater von Bill Gates, also ich gehe davon aus, dass er der leibliche Vater ist, dass der Vater von Bill Gates schon sich damals mit der Thematik der Reduktion der Menschheit auseinandergesetzt hat. Und wir wissen ja, 20er, 30er Jahre war ja auch das Thema der Euthanasie, die Unterscheidung, wer ist lebenswert und wer ist nicht lebenswert, ziemlich deutlich gewesen. Erinnert mich so ein bisschen tendenziös an Herrn Harari, der ja auch davon spricht, von einer unnützen Masse und einer nützlichen Masse. Also hier geht es auch um lebensunwertes Leben gewissermaßen, was da mitschwingt. Und diese Reduktion der Menschheit, die da eine Rolle spielt. Und das sind ja genau die Tendenzen, die wir wieder sehen. Der linkssozialistische Wahnsinn, den wir zum Beispiel im Dritten Reich hatten, ist im Prinzip etwas, was wir tendenziös schon wieder aufsteigen sehen könnten. Und deshalb wehret den Anfängen.
So, jetzt kommt eine Meldung.
Ist gut.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Das ist natürlich harter Tobak, den du hier verbreitest als Verschwörungstheorie.
Ich habe keine Verschwörungstheorien. Ich halte mich da mittlerweile, wie gesagt, an Herrn Maaßen, der sagt, es gibt eben halt Wahrscheinlichkeiten und es gibt Indizien. Und die sprechen dann für eine... Verdachtsmomente. Das sind Verdachtsmomente, keine Verschwörungstheorien.
So, also wir haben es als solches gekennzeichnet und kommen jetzt zu einem nächsten Thema. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Das kommt vom Spiegel. Und die Überschrift lautet, Werke aus dem 19. Jahrhundert stehen unter Arsenverdacht.
Aha.
Und die Uni-Bibliotheken überprüfen jetzt 100.000 Bücher. Und ich gehe mal in die Meldung hinein, weil einzelne Exemplare aus dem 19. Jahrhundert, schreibt der Spiegel, mit giftigem Arsen belastet sein könnten, will die Universitätsbibliothek Düsseldorf 15.000 Bücher sichten und die Verdachtsfälle herausnehmen. Es wird befürchtet, einige der Werke könnten Arsenverbindungen enthalten, weil der giftige Stoff mitunter in damals verwendeten grünen Farbstoffen benutzt wurde. Damit folgt die Bibliothek der Heinrich-Heine-Universität dem Beispiel anderer Einrichtungen mit historischen Büchern in den Regalen, etwa den Uni-Bibliotheken in Siegen und Bielefeld. Solange die Bücher im Regal stehen, heißt es in einer Erklärung der Bibliothek, stellen sie keine Gesundheitsgefahr dar. Allerdings, wenn wir sie rausnehmen, es könnte theoretisch zu einer Gefährdung kommen, wenn im 19. Jahrhundert erschienene Bände mit grünen Bestandteilen angefasst und zum Umblättern der Seiten die Finger gar mit der Zunge angefeuchtet werden. Andreas, warum ist man denn auf einmal um die Gesundheit der Menschen so besorgt?
Ja, so genau. Also es wäre auch interessant zu sagen, wenn man eine mRNA-Impfung in der Packung lässt, ist sie auch ganz ungefährlich. Man darf sie einfach nur nicht auspacken und dann auf gar keinen Fall womöglich noch in die Haut reinspritzen. Dann wird's eben halt, entsteht eben halt die große Gefahr. Ich finde es wirklich so absurd. Man kann hier erkennen, dass hier offenbar auch aussortiert werden soll ein bestimmtes Niveau an Wissen der Vergangenheit. Wenn diese Bücher nämlich weggenommen werden, dann spricht es ja eher dafür, dass da vielleicht Dinge drinstehen, auch historische Zusammenhänge, die man jetzt den Menschen entziehen will. Das heißt, eine neue Gesellschaft zur Umformung. Und da bietet sich so etwas Absurdes natürlich an, dass man davon Arsen spricht beim Umblättern. Ich meine, es gibt ja auch so wahnsinnig viele Leute, die heute noch so lesen. Wenn man darüber mal reden würde, wenn die Leute in ihren Fastfood-Ketten, das ist ja ein hoher Intelligenztest, sich das Zeug da reindrücken mit unglaublichen Giften und so weiter. Man muss sich die Menschen auch nur mal ansehen, die sich in solchen Bereichen ausschließlich ernähren. Dann ist das alles nicht so wild. Aber die alten Bücher mit wichtigem Wissen, das muss raus.
Ja, wir hatten ja immer mal wieder euch darüber informiert, als wir noch in Deutschland gelebt hatten, dass wir über eBay alte Enzyklopädien ersteigert haben. Und die haben wir sorgfältig an Punkten in der ganzen Welt verteilt. Also nicht nur in Deutschland, sondern überall, weil wir genau das nämlich verhindern wollten, dass altes Wissen einfach weggenommen werden kann. Wie wir ja wissen, die gesamte Menschheit lebt nur noch im Internet, die macht alles elektronisch und das soll ja auch so weitergeführt werden und noch weiter ausgebaut werden, bis wir alle eine digitale Identität haben und unsere Bankkonten mit Sozialpunkte-Kreditsystemen verbunden sind. Aber es wird auch so sein, später mal, auch das ist ja schon so angekündigt, dass wir dann das sogenannte Wissen nur noch aus dem Internet nehmen können, auch dafür bezahlen müssen und dieses Wissen, Andreas, ja ständig verändert wird.
Das ist der Punkt und ich weiß noch, wie wir rumgefahren sind durch ganz Deutschland mit einem Mercedes Sprinter, so ein großes Ding haben wir uns da geliehen von irgendeiner Autovermietung und haben dann über eBay gekauft, ob das jetzt Meyers Lexikon war, auch DDR-Ausgaben beispielsweise oder eben halt die großen Brockhäuser aus verschiedenen aus dem Herder und wie sie alle heißen, aber auch andere Fachbücher, auch Goethes Werke und so weiter, in großen Massen. Wir haben alles aufgekauft für billiges Geld oder fast alles, was man kaufen konnte. Viele Dinge aufgekauft, die uns wichtig waren. Und
na, was wolltest du sagen? Nein, ich wollte nur sagen, wir haben wirklich nicht alles aufgekauft, weil da gibt es noch einiges für diejenigen, die es vielleicht auch noch tun wollen.
Ach so, ich dachte, du meintest thematisch nicht alles. Also wir haben jetzt keine Asterix-Sammlung aufgekauft, das stimmt. Aber das stimmt auch. Natürlich gibt es noch, natürlich gibt es noch genügend viele, was man noch kaufen kann. Und das ist das Wirkliche, was man gut machen kann. Und wenn man dann Freunde hat, Bekannte hat, auch in verschiedenen Ländern, verschickt es, nehmt es mit, verschenkt es. Und das haben wir auch gemacht. Übrigens auch wie die Botschaft beispielsweise im Lichte der Wahrheit. Es ist sinnvoll, wenn an vielen Orten diese Bücher, dieses Werk einfach in Folie noch original einverpackt vor sich hin ruht. Wer weiß, wann man es irgendwann mal brauchen kann.
Sehr schön, dass du es nochmal gesagt hast. Und ganz kurz hier zu dieser Meldung, die ich euch gerade vorgelesen hatte aus dem Spiegel, was diese arsenverseuchten alten Bücher angeht. Hier heißt es noch, während unbedenklich eingestufte Bücher nach den Tests schnellstmöglich wieder nutzbar gemacht werden sollen, müsse über den Umgang mit belasteten Bänden etwa in Form besonderer Schutzvorkehrungen noch beraten werden. Insgesamt handele es sich um eine theoretische Gefährdung. Das Aussortieren der Bände sei eine rein allerdings erforderliche Vorsichtsmaßnahme zum Gesundheitsschutz.
Ich kann mir schon vorstellen, nach welchen Kriterien dann wirklich rausgeholt wird. Bestimmte Themen, die man nicht will, die werden dann mit Arsen eben halt etikettiert. Dann kommen die an die Seite, irgendwann redet keiner mehr drüber und dann werden sie irgendwann geschreddert. Da sehe ich so das Ziel. Meine Erfahrungen mit dieser verlogenen Politik und dem, was dahinter ist, lässt mich das ganz eindeutig vermuten. Aber es ist auch nur ein Verdacht.
Du, Verbrennung wäre auch zu auffällig.
Ja, das macht man heute nicht mehr.
Nee. Arsen, da ist Gift drin. Ganz gefährliches Gift. Ich habe gestaunt gestern beim Durchgucken der Nachrichten. Es ist ja jetzt inzwischen veröffentlicht worden, dass das Corona-Strategiepapier, mit dem, reden wir jetzt mal nur über Deutschland, die Menschen in Angst und Schrecken versetzt wurden. Mit Lockdown, mit Isolierung, mit Impfankündigungsdruck und so weiter. Das fliegt ja auf. Und sowohl die Bild als auch andere, als auch die Welt berichten jetzt darüber. Die Welt allerdings hat das schon immer gemacht, die hatten schon immer einen kritischen Blick darauf. Und hier heißt es in einem Beitrag von der Welt in der Überschrift, wörtliche Rede, wir haben gesagt, wir müssen ein Modell finden, um Folgebereitschaft herzustellen. Und da hat einer aus dem Nähkästchen geplaudert, nämlich der Soziologe Heinz Bude. Der war 2020 Mitverfasser des Strategiepapiers des Bundesinnenministeriums zur Covid-19-Pandemie. Und er hatte auch 2022 schon freimütig in einem Fachartikel über seine Arbeit berichtet. Das hatte Welt Online damals auch aufgegriffen. Und jetzt war er bei einer Podiumsdiskussion an der Universität Graz. Und da ist er nochmal voll aufgetreten mit den Informationen. Und man wundert sich, vielleicht ist er ein bisschen narzisstisch angehaucht, dass er so unvorsichtig ist, aber der trompetet das raus und erzählt unverblümt, dass man im Expertengremium überlegt habe, damals, wie man auf Seiten der Bevölkerung Folgebereitschaft, also Gehorsam, erzeugen könnte. Wörtlich: Wir haben gesagt, wir müssen ein Modell finden, um die Folgebereitschaft herzustellen, das so ein bisschen wissenschaftsähnlich ist. Und dieses wissenschaftsähnliche Modell war die Idee Flatten the Curve, also die kein Wissenschaftler formuliert hatte, sondern der Silicon Valley Berater Thomas Puello, über den hatten wir schon viel berichtet hier, der das damals mit einem Video populär gemacht hatte, auch übrigens mit einem Text. Und da sagt der Herr Bude, das haben wir geklaut von diesem Wissenschaftsjournalisten, erfunden haben wir das Ganze nicht selber. Naja, ich habe da so meine Zweifel, denn es könnte natürlich auch von ganz anderer Seite, nämlich von der obersten Seite in Berlin, natürlich eine Art Auftrag gewesen sein. Andreas, wie anders hätte es sonst sein können, dass ein hochrangiger Mitarbeiter im Innenministerium das geblickt hatte und gewarnt hatte?
Genau, und das ist genau der Punkt. Das war der Herr Kohn damals und der hat ganz deutlich gemacht, als rauskam, dass es eine Agenda gab, wie man die Menschen im Juni 2020 anfangen sollte, in Panik zu bringen, um sie in diese Lockdown-Maßnahmen zu bringen, um sie in die Spritze laufen zu lassen und. All diese Dinge sind heute ganz klar anhand von Dokumenten beweisbar. Da geht es nicht um Indizien, nicht um Verschwörungstheorie und auch nicht um Verdacht, sondern das sind Beweise, die liegen vor. Und der damalige deutsche Innenminister Seehofer, der kannte diese Dinge. Und dieser Herr, dieser wichtige Ministerialdirektor, glaube ich, war ja irgendwie so etwas, der Herr Kohn, der für die kritische Infrastruktur in Deutschland verantwortlich war, der ist damit nach oben gegangen und hat gesagt, das wisst ihr eigentlich, was da läuft? Und dann hat man ihn mehr oder weniger eingedampft und dann hat er sich in seiner Not an Wissenschaftler gewandt in der ganzen Welt, die ihn unterstützt haben. Das Ende vom Lied war, er wurde vom Dienst suspendiert und er wurde rausgeschmissen. Ich glaube, seine Rente oder seine Pension ist auch in Frage gestellt worden. Eine dramatische Entwicklung, eine hochgradig kriminelle Energie, die vom deutschen Innenministerium im Jahre 2020 in Gang gesetzt wurde und heute als Beweis gelten kann, dass diese Corona-Geschichte, es wird ja immer wieder gesagt, wir dürfen uns jetzt keine Schuld zuweisen. Ja, natürlich, das ist ja der Grund auch eines Gerichtsprozesses, um nämlich die Schuld überhaupt erstmal ausfindig zu machen. Menschen werden vor ein Gericht gestellt, um festzustellen, sind sie schuldig oder nicht. Und es geht sehr wohl um eine Schuldunterstellung und dann um einen rechtlich sauberen Prozess, wo diese Schuld dann bewiesen wird. Und es gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung, ganz klar. Aber diese Panik, die da auch herrscht, wir sehen ja auch, wenn denn an diesen Dokumenten ganz kurz noch geschwärzte Dinge dann da sein. Das sind dieselben. Fast nur. Ja, fast nur geschwärzt. Die ganzen Dokumente, die vom RKI und so weiter sind, sind fast alle geschwärzt. Gleichzeitig sagen uns die Leute des Systems, ich meine, diese Überwachung, wovor ihr alle Angst habt, wenn ihr nichts zu verbergen habt, dann könnt ihr doch auch ganz offen sein. Jetzt frage ich mich, warum dieselben Leute etwas schwärzen, wenn sie nichts zu verbergen haben. Das ist doch ganz eindeutig, dass hier die Lüge und der Betrug im Prinzip versucht wird zu verschleiern.
Also ich möchte hier mal reinlesen, was dieser Herr Bude schon 2022 in einem Beitrag für das Fachjournal Soziologie geschrieben hat. Da beschreibt er, wie man, also damals, ne, die Strategie, die war so, wie man auf die Vorgehensweise zur Pandemieeindämmung in China geschaut und sich die Frage gestellt habe, ob solche Maßnahmen in Deutschland auch durchführbar und vor allem legitimierbar seien. Es sei klar gewesen, dass eine Politik des Zugriffs auf das Verhalten der Einzelnen starker Rechtfertigung bedarf. Es ging also darum, hat er weitergeschrieben, Zwänge zu verordnen und Zustimmung zu gewinnen und dabei die Deutungshoheit in der Hand zu behalten. Und dafür habe man dann eben auf jene nach Wissenschaft aussehenden Bilder der Abflachung der Kurven, also Flatten the Curve, zugegriffen. Im Klartext heißt das, schreibt hier Welt Online, wenn man in einem freiheitlich-demokratischen Land Zwangsmaßnahmen wie Ausgangssperren, Schulschließungen, Kontaktreduzierungen implementieren will, wie sie dort eigentlich nicht legitim sind, dann muss man sich ein paar Bilder ausdenken, die das Vertrauen der Leute in die Wissenschaft und in wissenschaftliche Modelle ausnutzen, sodass die Leute selbst aus einer Art Einsicht in die wissenschaftlich begründete Notwendigkeit nach Maßnahmen rufen, die gemäß dem Geist unserer Verfassung eigentlich nicht legitim sind. Solch eine Argumentation als eine zynische Betrachtung der politischen Prozesse anzusehen, ist sicher nicht weit hergeholt.
Und was hier beschrieben wird, ist eben halt die komplette Verkrüppelung der gesamten Wissenschaft. Und das ist das Problem natürlich bei den vielen seriösen Wissenschaftlern, die man eben nicht im Fernsehen sieht. Ich meine jetzt eben halt nicht einen Herrn Wieler oder einen Herrn Drosten, sondern ich meine die wirklich seriösen Wissenschaftler, die man nicht hört. Aber diese tatsächlichen politisch orientierten Personen mit wissenschaftlichem Hintergrund, die nichts anderes machen, als einen Propagandafeldzug mit zu unterstützen. Das sind diejenigen, die natürlich auch die gesamte Wissenschaft komplett in den Schmutz ziehen.
Ja, hier heißt es noch zum Thema die Kommunikation der Angst. Da wird Herr Bude nochmal zitiert. Er hat nochmal sich 2023 in einer erneuten Replik geäußert. Und das schreibt ganz ausdrücklich, dass da geht es um soziologische Beratung, also wie man das Verhalten der Menschen beeinflussen könnte, damit sie willig folgen, ne, diese Folgebereitschaft herzustellen. Und deswegen kommt eine soziologische Beratung nicht umhin, schreibt er, den Beratenden ein Mittel oder, wie man heute sagt, ein Tool zur Verfügung zu stellen, mit dem diese bei den Leuten Sinn für das erzeugen können, was sie selbst vorhaben. Heißt also, um es nochmal deutlicher zu formulieren, die Soziologie soll sich zum Handlanger einer Politik machen, die in der Krise gern so agieren würde, wie es eine autokratische Regierung in China einfach tun kann, indem sie bei den Leuten zur Not auch mit fragwürdigen Mitteln den Sinn erzeugt. Denn es braucht, damit sie die Maßnahmen, die sie vielleicht aus guten Gründen nicht akzeptieren wollen, dass sie die doch mittragen.
Ja, die Menschen sollen also intellektuell und geistig eingedampft werden und werden dann quasi aufgespielt wie ein Kassettenrekorder, wo man damals dann die Musik raufgenommen hatte, damit sie selbst im Prinzip danach fragen, bei dem Initiator das endlich durchzubekommen, was der Initiator eigentlich von vornherein mit ihnen vorhatte.
Jeder, der das damals erlebt hat, und wir haben es ja alle erlebt, hatte doch als erstes Gefühl einfach den Eindruck, das ist ungerecht, was die mit uns machen. Man raubt uns unsere Freiheit, man raubt uns unsere eigene Entscheidung. Und Andreas, spätestens das war ja der Moment, wo man innehalten und hätte prüfen müssen, um zu dem Schluss zu kommen, hier stimmt was nicht.
Richtig, und aus diesem Grunde ist es auch jetzt so wichtig, dass hier die Schuldzuweisung ganz klar stattfindet und diese Schuldzuweisung einen juristischen Prozess auslöst, in dem man dann die Schuld auch tatsächlich feststellt oder auch nicht feststellt. Das ist der entscheidende Punkt. Dieses reflexartige, ich denke an diese Frau von dieser Ethikkommission, diese blonde, wie heißt sie, wie sie heißt, Büchs, Frau Büchs, die zottert, die schlottert schon richtig, wenn sie irgendwo auf der Bühne sitzt. Man sieht sie richtig, wie ihre Unterlippe anfängt zu flattern, wenn ich das Gefühl habe, oh, ja, wir dürfen uns auf gar keinen Fall jetzt die Schuld zuweisen und auf gar keinen Fall. Da, man merkt nämlich, dass da die nackte Angst mitspielt, weil sie nämlich wissen, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Aber egal, ob sie nun vor einem Gericht im Prinzip verurteilt werden oder nicht. Um ihre Schuld kommen sie schon aus den Gesetzen der Natur heraus gar nicht mehr herum.
Ich finde sehr wichtig, was hier in diesem Beitrag noch zitiert wird, also wo es gerade darum ging, wie soeben vorgetragen, dass die Soziologie, also die Verhaltensforschung, die Menschen dann einnorden soll. Und hier heißt es, im drastischsten Fall bedeutet das dann etwa, dass Eltern ihren Kindern das Spielen mit Freunden verleiden sollen, indem sie ihnen Angst machen, dass dann vielleicht ja die Großeltern sterben könnten. So vorgesehen in dem von diesem Herrn Bude mitverfassten Panikpapier des Bundesinnenministeriums. Wörtlich heißt es in diesem Papier, wir haben es schon oft gesagt, aber es ist so schlimm, ungerecht und furchtbar, dass es immer wieder zurückgerufen werden muss. Ja. Und übrigens, damit hängt auch dieser WHO-Pandemievertrag und die internationalen Gesundheitsvorschriften zusammen. Das möchte man gerne wieder inszenieren. Ja. Man fand das toll offenbar, wie man die Leute einnorden konnte. Und also ich zitiere jetzt aus diesem Panikpapier. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Also diese Angstkommunikation stellt sicher, dass sich die Eltern natürlich dann an die Maßnahmen halten, auch wenn ihnen das Herz bricht. Und was ich hier auch in dem Zusammenhang ausgesprochen spannend finde, ist ein Kommentar des Weltchefredakteurs Ulf Poschardt. Man kann ja dann posten seine Meinung und da gibt es ganz viele Kommentare. Und an erster Stelle steht er und schreibt: Liebe Leserinnen und Leser, mich macht die Lektüre fassungslos. Und fassungslos macht mich, dass dieser Sündenfall der Wissenschaft weiterhin nicht wirklich aufgearbeitet wird. Und er ist Role Model für alle Transformationsprozesse. Klima, Gender, Gerechtigkeit etc. Warum erzeugt das nicht mehr Empörung? Einen schönen Tag.
Ja, also man kann da wirklich nur noch lang hinhauen. Wenn man überlegt, dass wir hier über ein Papier sprechen, du hast es gerade mit den Kindern und das ist, kann man ja gar nicht zulassen, wirklich sich das vorzustellen, dann ohne dass einem wirklich übel wird, dass hier ein Kindesmissbrauch angeordnet wird. Kindesmissbrauch mit Langzeitfolgen angeordnet durch das Bundesinnenministerium unter dem ehemaligen Bundesinnenminister Seehofer, unter der Kanzlerin Frau Merkel. Und da wird dann ein Kindesmissbrauch angeordnet. Und das ist eben halt auch keine Übertreibung und Verschwörungstheorie, sondern das ist mehr als ein Verdacht, weil die Unterlagen explizit beweisbar vorliegen.
Ich bin beeindruckt von dem Kommentar des Weltchefredakteurs, was ja doch heißt, dass da auch in den oberen Etagen so langsam ankommt, was hier wirklich läuft. Er bringt das in Zusammenhang mit allen anderen sogenannten Transformationsprozessen. Er sagt, das ist ja ein Role Model, also sozusagen ein Vorbild für all das, was noch kommen soll, was die Menschen einnordet und unterdrückt. Ein neues Muster. Und deswegen kann man nur sagen, wachsam, wachsam, wachsam bleiben. Ja, ihr Lieben, das war wieder harte Kost für heute. Ich gehe jetzt erstmal raus und danach gibt's ein Abendgebet. Andreas, rate, was du jetzt machst?
Erstmal einen Kaffee, aber ich erfreue mich erst einmal, dass die Sonne jetzt rausgekommen ist und der See jetzt doch türkis geworden ist zu einem großen Teil. Und das kann einem dann diesen schwierigen Themen wieder ein bisschen aufhelfen.